könnt ihr mich hören? Ja, genau. Wir befinden uns im dritten Zyklus unserer Apologetik-Reihe. Und heute geht es um, kannst mal die erste Folie anwerfen. Ja, Moment haben wir. So ist das mit der Technik. Funktioniert nicht immer gleich. Aber heute geht es um Evolution, den Einwand, die Evolution hat den Glauben doch widerlegt. Und es wird euch vielleicht überraschen, je nachdem, wo ihr in dieser Thematik steht, dass es viele Leute gibt, die überhaupt nicht glauben, dass es irgendeinen Konflikt gibt zwischen Evolution und Glauben. Also bevor wir uns fragen können, wie gehen wir überhaupt damit um, falls es da einen Konflikt gibt, müssen wir uns fragen, gibt es überhaupt einen Konflikt? Viele Leute glauben das nicht. Etwa der theistische Philosoph Alvin Plantinga, der geschrieben hat, die naturwissenschaftliche Theorie der Evolution als solche ist nicht inkompatibel mit dem christlichen Glauben. Was damit inkompatibel ist, ist die Idee, dass Evolution die natürliche Auslese ungeführt ist. Aber diese Idee ist nicht Teil der evolutionären Theorie als solcher. Sie ist stattdessen eine metaphysische Zugabe. Oder Godfrey Armitage, der gesagt hat, für mich ist Evolution kein Problem. Genesis sagt mir, wer alles gemacht hat und warum, mehr als wie. Und Evolution zeigt mir einen Schöpfer, der seine Schöpfung erhält, damit es immer angepasste Kreaturen gibt, um in einer erfolgreichen ökologischen Gemeinschaft miteinander leben zu können. Der amerikanische Religionsphilosoph und Theologe William Lane Craig geht sogar noch ein bisschen weiter, wenn er sagt, Evolution ist so unwahrscheinlich, dass wenn sie aufgetreten ist, dies buchstäblich ein Wunder wäre und daher eine Evidenz für die Existenz Gottes. Hier gibt es nicht nur keinen Konflikt, sondern seiner Meinung nach wäre es sogar nicht schlecht, wenn Evolution tatsächlich wahr wäre, denn Evolution ist per Zufall so unwahrscheinlich, wie unwahrscheinlich werden wir uns später noch anschauen, dass wenn es überhaupt passiert sein könnte, dann muss Gott seine Finger im Spiel gehabt haben. Ja? Aber beide, sowohl Alvin Plantinga als auch William Lane Craig, sagen beispielsweise sowas. Ich sage nicht, dass er, und er meint damit Gott, die Dinge so gemacht hat. Vielleicht ist es nicht einmal plausibel zu denken, dass er die Dinge so gemacht hat, aber er könnte bewirkt haben, dass wir die Arten von Leben haben, die wir haben, durch einen solchen Prozess haben. Ja? Also die Idee ist nicht, hat Gott das jetzt durch Evolution gemacht oder nicht, sondern diese Leute sagen, selbst wenn es Evolution gäbe, selbst wenn das wahr wäre, dann gäbe es keinen Konflikt. Ja? Sie sagen nicht, das eine oder das andere ist wahr, aber selbst wenn, dann gäbe es keinen Konflikt zwischen den beiden. Und die Frage ist das überhaupt wahr? Gibt es wirklich keinen Konflikt zwischen christlichem Glauben und Evolution? Römer 5, Vers 12 sagt zum Beispiel Folgendes. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Also, sagt die Bibel, Gott hat den Menschen geschaffen, durch den Menschen kommt die Sünde in die Welt und durch die Sünde kommt der Tod in die Welt. Aber wenn diese Idee, dass Gott die Evolution zur Schöpfung benutzt hat, wahr wäre, man nennt das theistische Evolution von griechisch Theos, Gott, dann hätte Gott ja einen Prozess verwendet zur Schöpfung, der Tod impliziert. Denn ohne Tod gibt es in der natürlichen Auslese nicht viel auszulesen. Ja, also sagt die theistische Evolution, erst kommt Gott, der hat dann durch den Tod geschaffen, der war dann vor dem Menschen da, weil der Prozess der Schöpfung dann Tod implizieren muss. Ja, und dann ist der Mensch durch diesen Prozess entstanden und dann kommt die Sünde. Es ist also nicht das Gleiche und es gibt sehr wohl einen Konflikt zwischen Evolution und christlichem Glauben. Jesus hat mal gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und wenn Jesus das Leben ist, dann meint er nicht nur, alles, was ich mache, ist lebendig oder ich bin lebendig, sondern ich bin 100% identisch mit dem Leben. Ich bin das Leben, außerhalb von mir kann es kein Leben geben. Und wenn Jesus wirklich in dieser starken Weise, in jeder Dimension, physisch, geistig, geistlich, seelisch, ja, das Leben ist, dann duldet er keinen Tod. Hier besteht ein Konflikt zwischen dieser Idee der theistischen Evolution und dem christlichen Glauben. Aber selbst wenn, also ich glaube, dass viele Leute das so sagen, ne, irgendwie glaube ich an die theistische Evolution, dass Gott das so gemacht hat durch die Evolution, weil man so den Eindruck hat, naja, die Beweise, die wissenschaftlichen Evidenzen für die Evolution sind so stark, dass wenn ich überhaupt noch irgendwie Christ bleiben will, dann muss ich es irgendwie kompatibel machen. Ja, sonst bin ich quasi nicht besser als ein Wahnsinniger. Ja, aber selbst wenn man an die theistische Evolution glauben würde, trotz der Gründe, die ich gerade genannt habe, muss man weiterhin die naturalistische Evolution zurückweisen. Die Idee, dass das alles per Zufall passiert ist. Ja? Oder nicht ganz per Zufall, aber aufgrund von darwinistischen und physikalischen Prozessen, also natürlicher Auslese, genetischer Variation und so weiter. Und ist das überhaupt wahr, dass die Evolution von der evidenziellen Seite her so stark belegt ist, dass man keine andere Möglichkeit hat, als irgendwie einen Konflikt zu vermeiden? Wir kommen nun zu Problemen der Evolutionstheorie. Bevor wir das aber besprechen können, müssen wir eine wichtige Unterscheidung machen, nämlich die Unterscheidung zwischen Mikroevolution und Makroevolution. Mikroevolution ist Veränderung innerhalb einer bereits bestehenden Spezies. Ja? Wenn zum Beispiel zwei Menschen ein Kind bekommen und es dann in gewisser Hinsicht so aussieht wie die Eltern. Ja? Es hat vielleicht die Augen oder die Nase oder sowas. Ja? Und da haben wir in der Regel kein Problem damit zu sagen, dass das Genetik ist. Ja, dass das einfach die Gene der Eltern sind, die am stärksten waren, die sich durchgesetzt haben, ja, dass man die im Kind sehen kann. Ja, was anderes ist aber Makroevolution. Makroevolution bedeutet, dass es Veränderung nicht innerhalb einer bestehenden Lebensform gibt, sondern Veränderung zu einer neuen Lebensform. Ja, dass sich eine Lebensform zu einer komplett neuen Lebensform verändert, so wie etwa der Affe zu dem Menschen. Ja, und das ist ein Problem für unseren Glauben und deswegen beschäftigen wir uns hier mit der Makroevolution. Mikroevolution ist tatsächlich sehr gut belegt. Da wüsste ich auch gar nicht, was ich dagegen sagen sollte. Ja, aber das ist auch gar kein Problem. Wir beschäftigen uns hier mit der Makroevolution und ich möchte drei Arten von Problemen besprechen. Das erste sind wissenschaftstheoretische Probleme, das zweite sind empirische Probleme und das dritte sind logische bzw. philosophische Probleme. Also zuerst wissenschaftstheoretische Probleme. Und das erste ist die sogenannte naturwissenschaftliche Methode, the scientific method. John Lennox hat mal geschrieben, es gibt keine naturwissenschaftliche Methode, auf die man sich geeinigt hat. Naturwissenschaftliche Theorie, die auf wiederholter Beobachtung und Experimenten beruht, trägt sehr wahrscheinlich mehr Autorität als die, die es nicht tut und sollte es auch. Ja, also die Scientific Method, die soll so eine Art kanonischer, methodischer Standard für alle empirischen Wissenschaften sein und der ist sehr, sehr gering, ist ein geringster gemeinsamer Nenner aller empirischen Wissenschaften. So gering, dass der John Lennox sagt, sowas gibt es eigentlich gar nicht, ja, aber zumindest mal sind für die empirischen Wissenschaften Beobachtung und Wiederholung sehr, sehr wichtig. Und das Problem ist, dass man bei Makroevolution beides nicht machen kann. Ja? Makroevolution, wenn sie stattfinden würde oder wenn sie stattgefunden hätte, dauert viel zu lang, als dass man sie jemals beobachten könnte und hat viel zu viele Variablen, als dass man sie jemals wiederholen könnte. Und das ist auch total unkontrovers. Ja, auch Biologen, die an die naturalistische Evolution glauben, sind sich einig, wenn man das sozusagen nochmal von vorne anfangen könnte, würde was ganz anderes bei rauskommen. Also werden diese zwei Standards der empirischen Wissenschaften dadurch verletzt. Das zweite ist sogenannte Prima Facie Unwahrscheinlichkeit. Prima Facie heißt, bevor man überhaupt irgendwas untersucht, bevor man eine These wirklich prüft, kann man mal gucken, wie wahrscheinlich ist es überhaupt, ja, dass diese These eintreten könnte. Und im Falle der empirischen Wissenschaften lohnt es sich überhaupt, die zu prüfen. Ja, also man kann zum Beispiel Berechnungen anstellen. Man kann sagen, was ist die Anzahl der lebenden Organismen, die wir kennen, wie viele Zellen haben die oder aus wie vielen Teilchen besteht sozusagen die menschliche DNA. Ja, und wie wahrscheinlich ist es dann, dass all diese Teilchen nur auf der Basis von darwinistischen Prozessen ja so angeordnet worden sind, wie sie tatsächlich sind. Der Oxforder Physiker Roger Penrose hat es mal gemacht und ist zu folgendem Schluss gekommen. Er hat am Schluss gesagt, die Zahl, also die da rauskommt, entspricht 1 durch 10 hoch 10 hoch 123. Das ist eine 1 gefolgt von 10 hoch 123 Null. Ja? Also 1 zu 10 hoch 10 hoch 123, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle Organismen so entstanden sind, wie sie tatsächlich sind, nur auf der Basis von darwinistischen Prozessen. Weiterhin schreibt er, das ist eine Zahl, von der es unmöglich wäre, sie in der gewöhnlichen Dezimalschreibweise aufzuschreiben. Denn sogar wenn man eine Null auf jeden Partikel im Universum, er meint im bekannten Universum, schreiben könnte, gäbe es nicht einmal genug Partikel, um dies zu schaffen. Ja? Und auch das ist überraschend unkontrovers. Auch Leute, die an naturalistische Evolution glauben, sehen, dass das Ganze sehr unwahrscheinlich ist. Und normalerweise würde empirische Wissenschaft eine These mit so geringer Wahrscheinlichkeit nicht einmal untersuchen. Ja? Warum, kann man sich fragen, warum macht man das dann? Naja, erstens, wenn man Gott nicht als Erklärung gelten lassen kann, also direkte Schöpfung nicht gelten lassen will, dann ist Evolution der einzige Weg, den man überhaupt hat. Aber das würden die natürlich nicht sagen. Die würden sagen, nee, wir glauben das ja nicht einfach nur so, weil wir sonst keinen Ausweg haben, sondern wir haben ja empirische Belege. Und klar, Wir geben schon zu, das ist alles sehr, sehr unwahrscheinlich, aber das heißt ja nicht, dass es nicht unmöglich ist. Ja? Und die empirischen Daten, die wir haben, auch wenn es unwahrscheinlich ist, die weisen eben darauf hin, dass es tatsächlich so war. Deswegen kommen wir jetzt zu empirischen Problemen. Ja, man hat sich gedacht, okay, wenn Evolution sozusagen eigentlich nicht beobachtbar ist, ja, vielleicht können wir wenigstens genetische Beschleunigung im Labor durchführen. Vielleicht können wir im Labor diese Prozesse so beschleunigen, dass sie beobachtbar werden und dass wir den methodischen Standard der empirischen Wissenschaften nicht mehr verletzen müssen. Ja? Aber David Berlinski, der übrigens Atheist und trotzdem Skeptiker der Evolution ist, sagt, einer der Gründe, nicht an naturalistische Evolution zu glauben, ist, Zitat, das krasse Ausbleiben von Laborevidenzen. Wir sollten fähig sein, anzufangen, Organismen zu manipulieren. Wenn man sich Hunde und Bakterien anschaut, bleiben sie gleich, egal was wir tun. Sie verändern sich nicht in ihrer fundamentalen Natur. Es scheint eine innere Begrenzung in Bezug auf Lebensformen zu geben, also dass nicht eine Lebensform zu einer anderen werden kann. Und wir haben dafür keine gute Erklärung in der darwinistischen Theorie. Im Labor konnten Organismen bisher nicht makroevolutionär manipuliert werden. Und selbst wenn das geklappt hätte, wäre das nur durch die Einwirkung von Wissenschaftlern möglich gewesen. Und das sagt noch gar nichts darüber aus, dass es auch auf natürliche Art und Weise hätte passieren können. Dann hat man sich gedacht, vielleicht kann man es dann wenigstens im Computer simulieren. Ja, empirisch kriegen wir das nicht hin, aber so ein Computer, das ist ja eine ganz schön krasse Maschine, ja, der kann ganz schön viele, eigentlich tausende solcher Versuche machen, ja, und auch wenn das Ganze sehr unwahrscheinlich ist, weil der so viele Versuche machen kann, irgendwann kommt dann was Brauchbares bei raus und dann können wir das in der Computersimulation verfolgen. Aber auch hier schreibt David Berlinski, in der Quantenmechanik kann ich einen Computer mit allen relevanten Gleichungen programmieren und sagen, okay, was sind die Konsequenzen? Ich kann die Konsequenzen sogar sehen, die in der Simulation hervortreten. So etwas können wir in der Biologie nicht machen. Dies ist so ein einfacher Mechanismus, er meint den darwinistischen Mechanismus, der leicht mit einem Computer programmiert werden kann. Wie kann es sein, dass wir so nichts mit biologischer Komplexität erschaffen können? Ich habe mir alle genetischen Algorithmen angeschaut. Ich habe versucht, selbst einzuschreiben. Und die bloße Tatsache ist, dass der Computer ohne extrem viel Manipulation nichts Realistisches generieren wird, das darwinistische Mechanismen verwendet. Naturalistische Evolution ist so unwahrscheinlich, ja, dass selbst ein Computeralgorithmus, der auf diesen darwinistischen Mechanismen basiert, nach tausenden von Versuchen kein realistisches Resultat ausspuckt, das der biologischen Vielfalt, die wir tatsächlich haben, gleichkommt. Drittens, Fossilien. Die Idee ist ja, wenn wir keine direkt beobachtbaren Evidenzen für Makroevolution haben, dann, weil die Erde ja schon sehr alt ist, können wir das zumindest an den Fossilien, die wir haben, irgendwie nachvollziehen. Ja, wenn sich das Leben so Stück für Stück entwickelt hat, ja, dann muss es ja nachvollziehbar sein, wie aus der einen Lebensform die andere wurde. Man musste das Fossil für Fossil immer weiter sehen können, wie das eine zu dem anderen wird. Ja, und dann müsste es ganz viel sozusagen Übergangsformen geben, ja, zwischen einer Lebensform und der anderen. Das ploppt ja nicht so einfach in die Existenz, sondern das entwickelt sich auseinander und das müsste man ja sehen können mit sogenannten Übergangsformen. Ja, und Darwin hat geglaubt, dass man in den nächsten 50 Jahren nach der Veröffentlichung von Origin of Species, das war dieses Buch, was die Evolutionstheorie vorgestellt hat, genug Übergangsformen gefunden hat. Das war 1859. Und wir befinden uns jetzt über 150 Jahre danach und haben immer noch sehr wenig Fossilien, von denen man sagen kann, das sind vielleicht Übergangsformen. Ich habe mich vor einem Jahr mal mit einer Paläontologin darüber unterhalten, an der TU in Darmstadt, und habe der das auch gesagt. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ist doch klar, Daniel, du hast ja keine Ahnung, wie speziell diese Bedingungen sein müssen, damit so ein Fossil überhaupt entsteht. Ja? Und deswegen haben wir nur so wenige, weil diese Bedingungen eben hochgradig speziell sind und weil das einfach nur sehr selten zustande kommt. Mag ja so sein. Aber das Problem bleibt natürlich bestehen, auch wenn es einen guten Grund dafür gibt, dass man das Problem hat. Ja? Bevor wir nicht genug Fossilien haben, können wir damit nichts beweisen, auch wenn es einen guten Grund dafür gibt, dass wir nicht genug Fossilien haben. Womit ich nicht sagen will, dass wir nicht viele Fossilien haben, aber nur wenige Fossilien, die als Übergangsform gelten können. Daher William Lane Craig relativ offensiv. Als Darwin seine Theorie vorstellte, war eine seiner größten Schwächen, dass keine Organismen zwischen anderen Organismen als Übergangsform standen. Bei Ausgrabungen von Fossilüberresten haben Paläontologen diese Übergangsform nicht gefunden. Sie fanden nur mehr eigenständige Tiere und Pflanzen, die ausgestorben sind. Sicher gibt es ein paar vermutete Übergangsformen. Aber wenn der Neodarwinismus wahr wäre, gäbe es nicht ein paar seltene fehlende Verbindungen, vielmehr gäbe es buchstäblich Millionen von Übergangsformen im Fossilverzeichnis. Das Problem kann nicht mehr länger weggeschoben werden, indem man sagt, wir haben nicht tief genug gegraben. Die Übergangsformen wurden nicht gefunden, weil es sie nicht gibt. Aber bei empirischen Problemen kann man ja immer sagen, warte noch mal ein paar Jahre, dann finden wir schon noch, was uns noch fehlt. Ja, dann wird unsere Methodik auch besser. Ja, dann können wir alle diese empirischen Probleme lösen und das ist prinzipiell auch möglich. Aber das geht nicht mit logischen Problemen. Denn Logik ändert sich nicht. So, das nächste Argument ist sehr lang und sehr komplex. Deswegen gebe ich das so Stück für Stück durch. Ja? Ich habe das in drei Teile unterteilt und ich erkläre das dann immer Stück für Stück. Okay, seid ihr bereit? Okay, here we go. Thomas Nagel. Das Problem tritt auf, wenn wir die Einstellung, die wir vernünftigerweise gegenüber unserem System der Wahrnehmung einnehmen können, mit der Einstellung, die wir gegenüber unserer Vernunft einnehmen, vergleichen. Wann immer wir so eine vernünftig distanzierte Einstellung einnehmen, sind wir implizit einer Form des Denkens unterworfen, zu der wir diese distanzierte Einstellung gleichzeitig nicht haben können. Im Falle der Vernunft, wenn es einfach genug ist, ist die einzig denkbare Möglichkeit, dass ich die Wahrheit direkt erfasst habe. Was ist die Idee? Unsere Sinne können getäuscht werden. Ja, es kann sein, dass wir manchmal nicht richtig hinsehen oder dass wir tatsächlich einer optischen Täuschung unterliegen. Zum Beispiel, wenn man einen Stock unter Wasser hält, dann sieht er plötzlich gebogen aus. Ja? Und dann können wir mit Hilfe der Vernunft rauskriegen, ob wir wirklich einer Sinnestäuschung unterliegen oder nicht. Ja, man kann Tests machen, man kann den Stock immer wieder rausziehen und dann so Abgleichtests machen und dann einfach rausfinden, ob man einer optischen Täuschung unterliegt oder nicht. Ja? Aber was, wenn dich jemand fragt, woher weißt du denn, dass die Vernunft selber nicht getäuscht wird? Ja, dann können wir nicht vernünftig antworten, denn dabei würden wir uns ja gerade auf die Vernunft verlassen, deren Verlässlichkeit gerade in Frage steht. Ja, wir würden sagen, ich weiß, dass ich mich auf die Vernunft verlassen kann, weil die Vernunft mir das sagt. Ja, stellt euch vor Gericht habt ihr einen Zeugen und man sagt, ja, wer weiß, ob der die Wahrheit sagt. Na, ich habe ihn gefragt, der hat mir versichert, der sagt die Wahrheit. Ja klar, aber wenn er schon von vornherein nicht die Wahrheit sagt, ist das auch nicht die Wahrheit. Ja, und genau das Problem haben wir mit der Vernunft auch. Was bedeutet das dann, wenn wir das auf Evolution übertragen? Ich kann mich nicht von einem logischen Schluss zurückziehen und ihn durch die Überlegung absichern, dass die Verlässlichkeit meiner logischen Denkprozesse konsistent mit der Hypothese sei, Evolution habe sie für Genauigkeit ausgewählt. Dies würde die logische Behauptung drastisch schwächen, denn in der Formulierung dieser Erklärung müssten logische Urteile der Konsistenz oder Inkonsistenz ohne diese Attribute auftreten. Es ist nicht möglich zu denken, Verlass auf meine Vernunft inklusive meines Verlassens auf eben dieses Urteil sei vernünftig, weil es Konsistenz mit seinem Besitz einer evolutionären Erklärung wäre. Ja, was passiert, wenn wir das ganze Problem, was wir eben besprochen haben, auf Evolution übertragen? Ja, wenn wir jemanden fragen, der an Evolution glaubt, an naturalistische Evolution, woher weißt du denn, dass deine Vernunft verlässlich ist? Ja, dann wird er wahrscheinlich sowas sagen, naja, nach der Evolution sind wir alle auf Überleben ausgerichtet, ja, und Vernunft, die Wahrheit zu kennen, hilft halt beim Überleben. Und deswegen ist meine Vernunft verlässlich. Ja? Und deswegen ist das kompatibel damit, dass ich daran glaube, dass ich meiner Vernunft vertrauen kann. Aber das Problem ist, dass eben dieses Urteil über die logische Kompatibilität von Evolution und Vernunftvertrauen sich selbst schon wieder auf die Vernunft stützt, weil man ja sagt, das ist logisch kompatibel. Logik ist eine Vernunftkategorie. Man sagt quasi, ja, ich kann gleichzeitig an Evolution glauben und glauben, dass meine Vernunft verlässlich ist, weil ich vernünftig schließen kann, dass das möglich ist. Aber du weißt ja noch gar nicht, ob es verlässlich ist, wenn du irgendwas vernünftig schließt. Ja? Und daher kommt man immer in einen Zirkelschluss. Und so lautet Thomas Nagels Konklusion entsprechend: Es ist nicht genug, fähig zu sein, zu denken, dass wenn es logische Wahrheiten gibt, die natürliche Auslese mir die Möglichkeit gegeben hat, sie zu erkennen. Das kann nicht die Basis sein, meiner Vernunft zu vertrauen, denn sogar dieser Gedanke verlässt sich implizit bereits auf die Vernunft. Daher verlässt sich jede evolutionäre Theorie der Vernunft bereits auf ihre Gültigkeit und kann sie nicht bestätigen ohne einen Zirkelschluss, das, was wir eben besprochen haben. Früher oder später muss der Versuch, sich selbst in evolutionären naturalistischen Begriffen zu verstehen, auf etwas hinauslaufen, das als gültig in sich selbst erfasst wird. Etwas, ohne das ein evolutionär naturalistisches Verständnis der Welt gar nicht erst möglich wäre. In Wahrheit habe ich das Argument nur gebracht, damit ihr alle das nicht versteht und am Mittwoch nochmal kommen müsst. Nee. Nee. Charles Darwin selber hat mal Folgendes gesagt, ja. Doch dann erhebt sich der Zweifel. Kann man dem Verstand des Menschen, der, daran glaube ich fest, sich aus einem Verstand entwickelt hat, welcher so gering ist wie der des geringsten Tieres, vertrauen, wenn er solche Schlüsse zieht? Ja, das Problem ist, nach der Evolution sind alle Prozesse, durch die wir entstanden sind, auf Überleben ausgerichtet und nicht darauf, die Wahrheit zu erkennen. Aber das gilt auch für Evolution selber. Ja, man sagt dann quasi, ich glaube, dass ich bloß aus Prozessen bestehe, die auf Überleben ausgerichtet sind und nicht auf Wahrheit, aber trotzdem glaube ich, dass das, was ich so glaube, wahr ist. Ja? Und das ist ein Widerspruch und das hat Darwin gesehen.
Außerdem ist es überhaupt nicht klar, dass die Wahrheit zu kennen immer so gut fürs Überleben ist. Ich meine, habt ihr keine Mafia-Krimis geguckt?
Giovanni, warum hast du verraten, Familie? Du weißt zu viel, jetzt muss ich dich bringen um Ecke.
Ja, ich meine, die Wahrheit zu kennen ist überhaupt nicht immer gut fürs Überleben. Deswegen, John Gray, wenn Darwins Theorie wahr ist, dient der menschliche Verstand evolutionärem Erfolg, nicht Wahrheit. Und Alvin Plantinga, der Typ von ganz am Anfang, das ist das letzte Argument, keine Angst, hat daraus folgendes Argument gemacht, was auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert aussieht, was es aber gar nicht ist. Ja, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir auf die Wahrheit ausgerichtet sind, wenn Naturalismus und Evolution wahr sind, ist aus eben genannten Gründen sehr gering, ja, weil wir eben auf Überleben ausgerichtet sind und nicht auf Wahrheit. Ja, und jeder, zweite Prämisse, der an Naturalismus und Evolution glaubt und das bemerkt, sollte es eigentlich nicht tun, ja, weil er dann die Wahrheit seiner eigenen Überzeugungen anzweifeln muss. Ja? Und das, dritte Prämisse, gilt dann für alle seine Überzeugungen. Wenn ich glaube, dass ich komplett nur aus Prozessen bestehe, die auf Überleben ausgerichtet sind und nicht auf Wahrheit, kann ich überhaupt nicht mehr sagen, dass irgendwas von dem, was ich so glaube, wahr ist, weil nichts von dem, aus dem ich bestehe, sozusagen, auf Wahrheit ausgerichtet ist, sondern bloß auf Überleben. Macht es irgendwie Sinn? Ja? Gut. Ja? Und das gilt natürlich, vierte Prämisse, für Naturalismus und Evolution selber, weil das auch eine Überzeugung ist, die man so hat. Ich glaube an Naturalismus und Evolution oder ich glaube nicht dran. Deswegen ist es sozusagen ein Selbstwiderspruch, das widerspricht sich selber und daher kann Naturalismus und Evolution fünftens nicht rational akzeptiert werden. Was bedeutet das alles? Wieso ist es überhaupt wichtig, dass wir diesem Drang widerstehen, zu sagen, ich glaube da doch dran, das ist irgendwie kompatibel, ist ja jetzt keine Sünde, an Evolution zu glauben. Aber wieso ist das überhaupt wichtig? Weil, erstens, wenn Evolution nicht wahr ist, hast du einen freien Willen. Weil, wenn der Naturalismus recht hat, sind wir nichts weiter als physikalische Prozesse. Dann unterliegen wir nichts weiter als den Gesetzen der Physik. Und da ist es gar nicht so wichtig, ob du glaubst, dass die Gesetze der Physik immer nur einen Ausgang zulassen oder mehrere, vielleicht wahrscheinlichkeitstheoretisch verteilt, sondern wichtig ist, dass du das dann überhaupt nicht mehr entscheidest. Ja, selbst wenn es mehrere Ausgänge gäbe, die möglich wären, würdest du nicht mehr entscheiden, welchen Ausgang es gibt oder welcher kommt. Das machen nur die Gesetze der Physik für dich, weil du ja nichts anderes bist als ein physikalischer Prozess und du unterliegst deswegen nichts anderem als den Gesetzen der Physik. Zweitens, nur dann, wenn Evolution nicht wahr ist, hast du eine Berufung. Ja, wenn du nichts anderes wärst als ein physikalischer Prozess, wenn du nichts anderem unterliegen würdest, dann hättest du keine Berufung. Sowas hat Physik nicht für dich. Physik gibt dir keinen Lebenssinn. Ja? Aber wenn Gott recht hat, dann gilt für uns dasselbe wie für Jeremia. Ja? Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ja, da könnt ihr eure Berufung einsetzen. Wir müssen nicht alle Propheten sein. Ja, aber sowas kann dir Physik nicht bieten. Drittens, wenn es aber sowas gibt wie Berufung, die Gott für dich haben kann, dann hast du auch Verantwortung, danach zu suchen. Ja? wenn du nur ein physikalischer Prozess bist und es gibt sowas wie einen Lebenssinn nicht und eine Berufung, die man haben kann, dann hat man diese Verantwortung nicht. Und das ist genau der Grund, warum manche Leute nicht an Gott glauben wollen. Zum Beispiel Aldous Huxley, der geschrieben hat, die Befreiung, die wir uns wünschen, war gleichzeitig Befreiung von einem gewissen politischen und ökonomischen System und Befreiung von einem gewissen System der Moralität. Wir hatten etwas gegen diese Moralität, denn sie schränkte unsere Freiheit ein. Es gab eine bemerkenswert einfache Methode, diese Leute zu widerlegen und gleichzeitig uns in unserer Revolte zu rechtfertigen. Wir konnten leugnen, dass die Welt überhaupt irgendeine Bedeutung hat. Ja, ich will das nicht glauben. Ich meine, wenn ich ans Christentum glaube, dann gibt's ja einen Gott. Und dann ist der allmächtig. Und dann sieht der mich ständig. Und dann komme ich irgendwann mal vor Gericht und muss mich mal vor dem verantworten. Dann muss ich die 10 Gebote einhalten und so weiter und so fort. Das will ich überhaupt. Ich will frei sein. Und deswegen glaube ich nicht an Gott. Ja? Oder Thomas Nagel, der mit dem komplizierten Argument: Ich spreche hier von der Angst vor der Religion selbst. Dabei rede ich aus Erfahrung, denn ich bin dieser Angst in hohem Maße ausgesetzt. Ich will, dass der Atheismus wahr ist. Es ist nicht nur so, dass ich nicht an Gott glaube und natürlich mit meiner Ansicht Recht behalten möchte, sondern eigentlich geht es um meine Hoffnung, es möge keinen Gott geben. Ja? Viele Leute glauben nicht an Gott, weil sie eben dieser Verantwortung, die damit zusammenhängt, entgehen wollen. Ja? Aber auch viele Christen suchen ihre Berufung nicht oder finden nicht rein. Ja? Und dann verpassen sie das, was Gott für sie hat. Gott gibt uns immer wieder neue Chancen, da reinzukommen, aber es gibt Eintrittspunkte sozusagen, die wir verpassen können. Ich meine, guckt euch zum Beispiel den David an. Ja, das hat ja alles angefangen, als der David den Goliath besiegen sollte. Und es wäre doch sehr verständlich gewesen, als Gott zu David gekommen ist und gesagt hat, hier David, du nimmst jetzt hier diese Steinschleuder und machst jetzt hier diesen Mega-Riesen kaputt. Dann sagt der David, du hast doch ein Rad ab. Ja, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man kämpft. Und der macht das schon sein Leben lang. Hier, du hast hier so eine ganze israelitische Armee, lass doch einen von denen das machen. Ja, das funktioniert nicht, Gott. Sorry. Ja, das wäre doch sehr verständlich gewesen. Aber wenn David das gesagt hätte, so verständlich es auch gewesen wäre, wäre nie der geworden, für den wir ihn heute kennen. Er wäre an dieser Stelle nicht in seine Berufung reingekommen. Ja? Und ich frage mich, wie viele David-Situationen, in denen Gott uns in seine Berufung für uns reinführen will, wir schon erlebt haben, aber wir vielleicht aus Angst oder weil wir nicht wollen, dass das unsere Berufung ist, weil wir uns das nicht vorstellen können oder weil wir es einfach nicht richtig gehört haben, weil wir gedacht haben, es kommt nicht von Gott, ja, dass wir das verpasst haben. Und diese Verantwortung haben wir. Viertens und letztens: Nur wenn die Evolution nicht wahr ist, ist das Böse besiegbar. Was meine ich damit? Alvin Plantinga hat mal gesagt, ich tendiere dazu, zu glauben, dass es so etwas gibt wie ein Problem des Bösen für Atheisten. Ja, wir alle kennen das Problem des Bösen, das die Christen haben, nämlich wie kann es so viel Leid geben, wenn Gott so gut ist. Aber, sagt der Plantinga, es gibt auch sowas für Atheisten. Und das Problem hat 2 Seiten. Erstens, die logische Seite. Ja, wenn der Naturalismus recht hat und alles physikalisch ist, alles nur von den Gesetzen der Physik bestimmt wird, ja, und es daher keine Verantwortlichkeit gibt, wo ist dann noch ein Platz für Böse und Gut? Ja, es passiert einfach. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn jetzt Leute in einem Haus wohnen und das Haus stürzt ein, und die sterben alle, also die Leute, dann sind wir vielleicht traurig und böse. Aber sind wir böse auf das Haus? War das Haus böse? Nein, das Haus kann überhaupt nichts dafür. Aber wenn der Naturalismus recht hat, sind wir alle nur so physikalische Prozesse. Wir sind alle wie die Häuser. Ja? Und deswegen gibt es keinen Raum für Gut und Böse. Richard Dawkins hat das gesehen. Er hat geschrieben, glaubt übrigens an Naturalismus, das Universum, das wir beobachten, hat genau die Eigenschaften, die wir erwarten sollten. Wenn es am Grund kein Design, kein Sinn und Zweck, kein Böse, kein Gut, nichts als gefühlskalte Gleichgültigkeit gibt. Ja, und das Ganze hat natürlich auch noch eine existenzielle Seite. Stellt euch vor, jemand hat ein ganz, ganz schlimmes Problem, eine Krankheit oder was auch immer und sagt, ich kann deswegen einfach nicht glauben an Gott. Ja, und deswegen entscheidet er sich, okay, ich werde jetzt Naturalist. Es gibt nichts anderes als natürliche Prozesse. Hat er sein Problem dadurch gelöst? Dem geht es genauso schlecht wie vorher. Existenziell meine ich jetzt. Und eigentlich geht es ihm existenziell noch schlimmer. Weil es dann nichts mehr gibt als die unpersönlichen Prozesse der Physik. Niemanden mehr, an den er sich wenden kann. Im Prinzip, wenn du es ganz ernst nimmst, kannst du nicht mal mehr zu anderen Leuten gehen, weil die nichts anderes sind als Prozesse der Physik. Ja? Du bist total hoffnungslos, wenn du Naturalist bist. Existenziell. Nur das Christentum gibt dir Hoffnung auf einen persönlichen Gott. Im Naturalismus kannst du eigentlich nichts anderes machen als warten und hoffen, dass die Prozesse der Physik zufällig irgendwann mal was Gutes für dich haben. Daher sagt John Gray, ja, viele Leute, sogenannte Humanisten, glauben nicht an Gott, wollen aber trotzdem noch sowas haben wie Werte, Gut und Böse, Menschenrechte und so weiter. Und was sie nicht merken ist, Humanismus ist eigentlich nichts als Christentum, bloß in weltlichen Begriffen. Ja, die wollen all das Gute von Gott wollen die haben, aber die Verantwortung, die man gegenüber Gott hat, die wollen sie wegschieben. Aber das geht nicht. Das ist übrigens ein Atheist, der das geschrieben hat. Ja? Und vielleicht denkst du, dass all diese Argumente die Evolutionstheorie nicht widerlegen. Aber man kann zumindest zeigen, dass es nicht irrational ist, an ihr zu zweifeln. Ja? Andere Menschen mögen daraus aber vielleicht viel stärkere Schlüsse ziehen als ich, zum Beispiel Thomas Nagel, noch einmal, der auch Atheist ist. Ich wäre gewillt zu wetten, dass der gegenwärtige Konsens des richtigen Denkens, und er meint damit naturalistische Evolution, weil das heutzutage jeder glaubt, lächerlich erscheinen wird in einer Generation oder zwei. Obwohl er natürlich vielleicht durch einen neuen Konsens ersetzt werden mag, der genauso ungültig ist. Wir haben uns in dieser Reihe mit verschiedenen apologetischen Themen beschäftigt. Ja, wir haben geguckt, was Apologetik eigentlich ist und warum sie wichtig ist. Aber für wen ist die eigentlich? Ja, der Bernd hat vorhin gesagt, das ist eine Verteidigungsrede vor Gericht und dann fällt es ja sehr leicht, zu denken, dass es so eine Art defensive Disziplin, wie so ein Torwart, ja, der vor seinem Glauben steht und alle Einwände irgendwie so abwehren muss, damit er ja das weiterglauben kann, was er glauben will. Aber das ist nicht das biblische Verständnis von Apologetik. Michael Ramsden hat mal gesagt, alle Apologetik muss von, durch und zu dem Kreuz Christi fließen. Warum? Ihr denkt vielleicht, naja, aber Apologetik hat doch mit Argumenten zu tun und mit Rationalität und so und das hat doch nichts mit dem Kreuz zu tun. Aber erstens stimmt es überhaupt nicht, gemeinsam mit der Auferstehung. Ja, die Auferstehung ist eine der hauptsächlichen historischen Gründe, rational an das Christentum zu glauben. Tatsächlich ist das auch die Antwort, die Jesus den Pharisäern gegeben hat. Als die Pharisäer, die verkopftesten Leute in der ganzen Bibel, den Jesus gefragt haben, woher wissen wir, dass das alles wahr ist, hat er gesagt, die Auferstehung. Also er hat gesagt, ich gebe euch kein Zeichen als das Zeichen Jona, denn so wie der Jona im Wal 3 Tage war, wird der Menschensohn 3 Tage im Bauch der Erde liegen. Ja, aber er meint damit die Auferstehung. Ja, also das deckt schon die rationale Seite ab. Aber vor allen Dingen, warum hat denn Jesus das alles gemacht? Für sich selber? Nee, für andere. Er hat alles aufgegeben, ja, damit andere leben können. Genauso ist Apologetik nicht für uns, sondern für andere, für Leute, die Fragen haben. Natürlich kann Apologetik uns auch helfen, wenn wir Fragen haben, aber vor allen Dingen Leute, die rationale Barrieren zwischen sich und Gott haben. Ja, für andere ist Apologetik nicht für uns, damit wir uns irgendwie schlau fühlen können, damit wir sagen können, oh, ich bin viel klüger als du und guck mal, mein Glaubenssystem ist viel cooler als deins und ich habe viel bessere Gründe als du und du bist dumm und ich nicht. Ja, sondern damit andere diesen Weg zu Gott gehen können, der vorher von rationalen Barrieren versperrt war. Deswegen ist das Kreuz das Modell für Apologetik. Alle Apologetik muss von, durch und zu dem Kreuz Christi fließen. Amen.